Ja, vorhin habe ich noch nicht so genau erzählt. Ich war jetzt eben in meiner Vorbereitung, bin ich dabei, die Fühler auszustrecken Richtung Amerika und zu schauen, wo ist mein Platz, wo genau will Gott mich haben. Und ich war da jetzt für 3 Monate knapp in Arizona gewesen, um dort einen Dienst kennenzulernen, bei dem ich vielleicht zukünftig auch mit mich involviere. Und zwar heißt der Naomi House. Irgendwo sind da auch ein paar Bilder, glaube ich. Und zwar ist es ein christlicher Dienst unter hauptsächlich Navajo-Indianern. Die haben aber vor, in Lakota-Gebiet noch einen neuen solchen Dienst aufzubauen, daher die Verbindung. Und zwar ist es eine Notfallunterkunft und ein Langzeitpflegeheim für indianische Kinder, die meist wegen Problemen im familiären Umfeld eben nicht mehr zu Hause wohnen können. Das kommt meist daher, dass in diesen Familien einfach das historische Trauma von Kolonialisierung und wie sie vertrieben wurden von ihrem Land und dann entsprechend behandelt wurden, dass das heute immer noch diese Gesellschaft wirklich gefangen hält, ein Stück weit. Und das äußert sich dann so, dass insbesondere die älteren Generationen versuchen, dieses Trauma zu verdrängen oder zu ertränken in Alkohol oder durch Drogen. Und dann dadurch kommt es natürlich auch zu häuslicher Gewalt. Und da ist so viel aufgestauter Zorn und Schmerz, sodass sie einfach sich das durch Gewalt äußert, was häufig dann im häuslichen Umfeld die Kinder letztlich betrifft, die darunter leiden, die von dem Ganzen ja nichts miterlebt haben, aber jetzt dann mit den Folgen eben zu kämpfen haben. Und ja, so ist dieser Dienst einfach ein Ort, wo diese Kinder dann ein Zuhause finden, so vorübergehend. Also das Ziel ist immer, dass die Kinder wieder zurück in ihre Familien gehen können, sollten sich die Umstände entsprechend verbessern und das wieder ein sicheres Umfeld sein und ansonsten eben auch die Option für eine langfristige Unterkunft, teilweise bis sie erwachsen sind und dann auf eigenen Füßen stehen können. Und in diesem Zuhause sollen sie einfach Gottes Liebe erfahren und dadurch ja auch heil werden. Und da war ich jetzt eben für 10 Wochen gewesen, wurde da auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ich kam eigentlich hin mit dem Gedanken, ich bin so die extra Person, die hinkommt und sich den Dienst anschauen kann und überall mal so mit reinschnuppern kann. Dann war es aber tatsächlich so, dass dadurch, dass sie in dieser Umbruchphase sind, wo sie diesen neuen Dienst in einem anderen Staat noch aufbauen möchten, die Hausmutter von dieser Notfallunterkunft zu der neuen Location gegangen ist, um dort den Dienst aufzubauen und sie dann einen Ersatz brauchten. Und schwuppdiwupps war ich da voll eingebunden als Hausmama von 9 Kindern, ohne Erfahrung, ohne irgendeine Ahnung, ja, und auch noch nie in der Form mit Kindern gearbeitet. Das war ein bisschen krass, aber wir haben es alle überlebt. Jetzt bin ich eben dabei, so darüber zu reflektieren, was alles passiert ist. Ich kann mich da drin sehen, sehe aber auch ein paar Hürden beziehungsweise ein paar Dinge, wo ich sage, da bräuchte ich ein paar Parameter, die auch mich schützen, weil es war sehr, sehr, sehr intensiv. Also in den 10 Wochen so gut wie keine Pause, weil einfach war ja sonst keiner für die Kinder da. Und dass wir da einfach als Team noch ein bisschen dran arbeiten, wie kann man auch sicherstellen, dass wir alle dabei gesund bleiben, weil was nutzt es, wenn man sich da ausbrennt und dann ist wieder keiner da, der sich um die Kinder kümmern kann. Also da bin ich noch so ein bisschen im Kämpfen mit was für Feedback ich gebe und wie wir gemeinsam vorwärts gehen. Aber das Ziel ist erstmal nächstes Jahr nochmal zu der neuen Location zu gehen, wo auch der Indianerstamm ist, mit dem ich eigentlich dann arbeiten möchte. Genau, und von da aus weiterzugehen. Und in der Zwischenzeit bin ich eben in Leeds und arbeite bei Lighthouse mit, was ihr vorhin ja schon gehört habt. Und genau, sehr viel mehr will ich eigentlich dazu jetzt gar nicht sagen, weil das, weiß nicht, wie viel euch das sagen würde oder was ihr davon habt, da jetzt so ins Detail mit drin zu stecken. Aber was mir auf dem Herzen lag, war, das klingt eben alles sehr fantastisch und abenteuerlich und hey, toll, dass du das machst so, aber ja, was hat das jetzt mit dir zu tun? Habe ich so gedacht, was hat meine Geschichte und Mission an sich mit euch ganz persönlich zu tun? Und das ist was, was ich heute rüberbringen möchte. Und da habe ich versucht, es ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist die tolle Folie mit der Box. Ah ja, okay, genau, da oben geht es schon los. Ich kann es auch sehen. Und zwar habe ich mir gedacht, stell dir vor, das bist du, das Strichmännchen, und dann ist da drüben eine Box, auf der steht Mission, so dieses Thema. Und jetzt ist dazwischen eine gewisse Entfernung. Und die Frage ist schon mal zu Anfang, wie groß ist diese Entfernung für dich ganz persönlich? Vielleicht schaust du gar in die andere Richtung und bist dir nicht mal bewusst, dass da eine Box steht. Vielleicht steht die da drüben und so, du hast es schon mal bemerkt. Vielleicht bist du sogar schon mal rübergelaufen und hast dir die so angeguckt. Oder vielleicht sitzt du sogar mittendrin und spielst mit dem Inhalt. Aber selbst wenn du noch nicht rübergegangen bist, dann so die Frage, warum? Das sind dann diese Hürden, die ich da so eingezeichnet habe. Was stehen vielleicht für Hürden im Weg, dich mit dem Thema ja, genauer oder näher auseinanderzusetzen? Und da fängt es an mit Berufung. Wir reden ja in christlichen Kreisen immer gerne von Berufung und man will so diesen besonderen Ruf haben. Und ich habe auch immer gedacht, eben wenn ich an Mission dachte, dann kam mir so dieses typische Bild, Afrika, arme, hungernde Kinder und dann irgendwie so zwei weiße Gesichter, die da so in dem Bild sitzen, die unter diesen Menschen leben und da, keine Ahnung, halt mit diesen Menschen leben und um ihnen Gottes Liebe näher zu bringen. Und dann war so dieses, oh, die Missionare, ne? So, das müssen ganz besondere Menschen sein. Und ja, ich habe damit nichts zu tun oder das ist so fremd. Und bestimmt haben die eine bestimmte, besondere Berufung. Aber da will ich jetzt deine Seifenblase so mal zerplatzen. Und die ist auch bei mir zerplatzt. Nämlich ganz simpel betrachtet brauchen wir keine besondere Berufung, keine besondere Aufforderung dazu. Weil eigentlich war das schon enthalten in dem Ruf, Jesus nachzufolgen. Der hat gesagt, kommt und folgt mir nach und ich will euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und das ist Mission. Ja? Die Frage ist, wie definiert man Missionar? Ne? Aber Mission ist eben Gottes Herzensanliegen. Und die Frage ist, wie bewusst ist mir das? Er will, dass niemand verloren geht und er ruft alle seine Nachfolger auf, sich dafür einzusetzen, dass andere Menschen von ihm hören. Und er hat uns dann auch klare Anweisungen gegeben. Das war der Vers, den der Matthias vorhin so schön angefangen hat. Ich will den auch nicht komplett vorlesen. Aber es geht darum, Jesus sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben in Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Da ist schon die direkte Aufforderung mit enthalten. Jetzt ist die Frage, wie hat das für jeden auszusehen? Ne? Das gilt auch für uns heute noch, das kann man daran erkennen, dass der Vers damit endet, dass er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, also auch bei uns, ja, so kann man diese Brücke schlagen. Und deswegen habe ich so, die erste Hürde ist eben so dieses, ich bin nicht gemeint, ist meine Überzeugung, die helfen soll, die Brücke zu überspringen, diese Hürde zu überspringen, eben jeder ist berufen. Die Frage ist nicht ob, sondern wohin und wie. Also ich habe versucht, das irgendwie greifbar darzustellen. Ich hoffe, das ist für euch hilfreich, damit es irgendwo einsinkt und ihr das mitnehmt, diese Gedanken. Und jetzt will ich nicht damit sagen, dass jeder ins Ausland muss, wenn es heißt, geht in alle Welt. Die Nationen sind ja heutzutage vor unserer Haustür. Wenn ich mich so umschaue, dann sind hier bestimmt 10, 15 verschiedene Länder vertreten, allein Länder. Und dann geht es aber Gott sogar um Volksgruppen. Ja? Also auch in einzelnen Ländern leben zum Teil Volksgruppen, die ihre ganz eigenen traditionellen Werte haben, ihre eigene Sprache und ihr eigenes Weltbild. Und diese Volksgruppen ist, wovon Jesus eigentlich redet. Und ich will mich auch nicht hier hinstellen und sagen, ich bin besser als ihr alle, weil ich mach's ja schon, ich bin da unterwegs. Ganz im Gegenteil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich predige heute mir selber, weil das für mich eben auch eine ganz persönliche Reise ist, wo ich immer wieder erlebe, wie sehr Gott es auf dieser Reise auch um mich geht, um mein Herz, wo stehe ich. Es geht ihm gar nicht darum, wo ich genau bin und mit welchen Menschen ich jetzt arbeite, sondern er will auf dieser Reise auch mich immer wieder ganz neu, ganz neu überraschen. Und deswegen, es soll eine Ermutigung für euch sein, aber auch eine Herausforderung. Also ich hoffe, ihr könnt euer Herz weit machen und das, was ich sage, wirklich einfach offen annehmen und drüber nachdenken und immer mit dem Gedanken, ich predige auch mir selber, ich muss das auch immer wieder hören. Also ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen möchten, was hat Mission mit dir ganz persönlich zu tun? Und genau, da gehen wir jetzt so durch ein paar verschiedene Hürden. Und die erste davon ist vielleicht eben, dass du denkst, du bist doch nur eine ganz normale Person. Wie soll das aussehen? Was kannst du schon machen? Und ich möchte dazu auch, um das Ganze ein bisschen in der Bibel zu erden, wollen wir uns die Geschichte von dem Stephanus angucken, in Apostelgeschichte. Das war auch ein ganz normaler Typ, der aber eine Schlüsselfigur wurde in der wohl wichtigsten Expansion der Christenheit ganz am Anfang. Und da hatte Jesus seinen Jüngern schon deutlich gemacht, dass er möchte, dass sein Evangelium bis in die ganze Welt hinausgeht, über Judäa, über Samaria, bis in die ganze Welt. Aber bis zum Ende der Apostelgeschichte ist das Evangelium immer noch nur in Jerusalem und noch nicht über diese Grenze hinaus. Und das ändert sich mit dem Märtyrertod von Stephanus. Und seine Geschichte beginnt eigentlich in Kapitel 6. Da wird er ausgewählt, um bei der Verteilung von Essen an Witwen mitzuhelfen. Und wie gesagt, da ist er eigentlich, hatte da keine wichtige Rolle. Der ist da nicht irgendwie einer der leitenden Theologen und Lehrer. Er ist ein ganz normaler Typ, der dient und ist eigentlich nur ein Essenslieferant. Ja, so der Pizzalieferant von um die Ecke. Aber Apostelgeschichte 6,7 sagt uns, dass er seine Arbeit so gut machte und so vom Heiligen Geist erfüllt war, dass viele zum Glauben kamen, unter anderem auch jüdische Priester. Und das hat natürlich den religiösen Führern der Zeit damals überhaupt nicht gepasst, weil ein Priester kann ja jetzt nicht einfach so zum Glauben an Jesus kommen. Und dann haben die natürlich angefangen, gegen den Stephanus zu hetzen. Aber keiner von ihnen konnte der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegensetzen, sagt Apostelgeschichte 6, Vers 10. Und dann in Apostelgeschichte 7 wird er vor die religiösen Führer geschleift. Dort hält er dann die längste aufgezeichnete Predigt in der Apostelgeschichte, was im Wesentlichen einfach eine detaillierte Erzählung ist, durch das ganze Alte Testament hindurch, wo er aufweist, wie das auf Jesus hinweist. Die Geschichte des Alten Testaments und dass Jesus der Messias ist. Und Apostelgeschichte 7,54 sagt dann, als die religiösen Führer aber dies hörten, gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme und hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und während sie ihn steinigten, betete Jesus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Und jetzt denken viele, da gehört jetzt die Geschichte von dem Stephanus auf, jetzt ist er ja tot, ja, was soll da noch passieren? Aber der Effekt seiner Geschichte geht eigentlich weiter in Kapitel 8, da heißt es in Vers 1, noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Am selben Tag von Stephanus Märtyrertod. Das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und dann heißt es weiter, alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Und die Worte kommen uns auch bekannt vor. Das ist, was Jesus gesagt hat, dass da sein Evangelium hin soll und sogar noch weiter. Also alle wurden sie verstreut, außer die Apostel. Die blieben in Jerusalem. Und dann Vers 4, doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Und das ist jetzt der Moment, von dem Jesus gesprochen hat, dass sein Evangelium in die ganze Welt hinaus soll. Und jetzt lass mal eins sacken. Dieser Moment ist im Wesentlichen apostellos. Das kam durch den Stephanus, der ein ganz normaler Typ war, der Zeugnis gegeben hat, und dann kommt das Ganze ins Rollen. Aber keiner der Apostel ist beteiligt. Und vielleicht können wir hier was lernen, wie das Evangelium sich verbreitet, nämlich nicht nur durch die Superapostel, sondern der Stephanus hat sich nicht abhalten lassen durch seine niedrige Position oder vielleicht mangelnde theologische Ausbildung oder mangelnden Einfluss. Er hat einfach Gelegenheiten genutzt, heißt es ja, dass er Zeugnis gegeben hat von Jesus und erfüllt war vom Heiligen Geist. Und als sich die Tür dann geöffnet hat, zu den Führern seiner Zeit zu sprechen, hat er kühn das Evangelium verkündet. Und der Mut und das Zeugnis eines Laien, kein Gelehrter in dem Sinne, wurden zum Katalysator für die Verbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde. Und das ist ein Muster, was sich eigentlich durch die gesamte Apostelgeschichte so zieht. Aber wir stehen manchmal vor dieser Hürde und denken, aber ich bin doch nicht würdig. Ich doch nicht. So, wenn Gott wüsste, so einen wie mich kann er nicht gebrauchen. Und wenn wir aber in die Apostelgeschichte schauen, sehen wir immer wieder, dass die Personen, die das Evangelium an die unerreichten Orte tragen, ganz normale Menschen sind, nicht die Führer, nicht die Leiter, Gemeindeleiter oder Apostel. Die Apostel waren meistens, die kamen einer Gründung hinterher. Da war eine Gemeinde gegründet und dann kommen sie an und werden von Brüdern begrüßt. Ja, und dann lehren sie die und ermutigen sie die im Glauben. Aber es waren eben oft nicht die Apostel, die eigentlich vorausgegangen sind. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist eben, Gott kann ganz normale, anonyme Personen wie dich und mich gebrauchen. Und das ist die Überzeugung, genau, Gottes Absicht ist, mich zu gebrauchen. Glaubst du, dass du würdig bist und dass Gott dich gebrauchen möchte? Und vielleicht denkst du, Gott möchte dich gebrauchen, aber du traust es dir selber nicht zu. Und da ist meine Überzeugung, der Heilige Geist erfüllt mich. Weil das ist die Eigenschaft, mit der Stephanus überwiegend beschrieben wird. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Und in dieser Vollmacht ist er rausgegangen. Und Jesus hat uns bezüglich des Heiligen Geistes und seinem Potenzial echt krasse Verheißungen gegeben, die, wenn man nicht aufpasst, man einfach überliest und gar nicht so richtig ernst nimmt. Zum Beispiel sagt er in Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit. Und da muss man immer ganz große Ohren kriegen, weil wenn er das so einleitet, dann könnte es sein, dass man sonst was verpasst. Und da sagt er, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Und das ist ja wirklich schwer zu glauben. So echt jetzt nützlich, dass Jesus weggeht? Das haben wahrscheinlich auch die Jünger gedacht, hey, hat's, oder? sollte es jetzt nützlich sein? Und so die Frage, rechtfertigt unsere Erfahrung mit dem Heiligen Geist, was Jesus hier sagt? Wenn wir uns vorstellen würden, hier würde jetzt unsere liebe Pastorin kündigen, ja? Und dann kommt aber die Nachricht, oh, wir haben einen Ersatz gefunden. Stellt euch vor, das ist Jesus von Nazareth. Und was meint ihr, wie wir alle ausflippen würden? Ja, hey, Alter, Jesus ist da und er will hier die Gemeinde leiten und da, da, da. Und dann ist es aber wieder nur an einem Ort. Den Dienst mit Jesus an deiner Seite oder den Dienst mit dem Heiligen Geist in dir. Was würdest du wählen? Und eine andere Verheißung hat er gegeben in Matthäus 11,11. Da sagt er, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem ist selbst der Geringste in Gottes himmlischem Reich größer als er. Und wenn man sich im Raum so umschaut, mathematisch betrachtet, dann ist es wahrscheinlich, dass einer von uns der Geringste ist. So einer von uns hat am wenigsten Talent, am wenigsten Potenzial, weiß am wenigsten über die Bibel, keine Ahnung, oder hat am wenigsten Einfluss. Ja, so rein mathematisch betrachtet ist einer von uns der Geringste. Und das klingt vielleicht fies, aber was ich sagen will, selbst wenn das wahr ist, dann bist du größer, weil du hast den Heiligen Geist, du hast ein Potenzial und ein Privileg, was selbst Johannes der Täufer nicht hatte. Weil der hat die Auferstehung Jesu nicht miterlebt. Der hat zwar verstanden, wer Jesus ist und so weiter, aber er hatte nicht den Zugang und nicht den Heiligen Geist dauerhaft in seinem Herzen als Beistand, so wie wir das heute haben. Ich glaube schon, dass er den Heiligen Geist hatte. Er war ja von ihm erfüllt und hat seine Arbeit in dieser Vollmacht getan. Aber Jesus sagt ja, wir sind trotzdem größer, weil wir noch einen viel tieferen Zugang haben. Und was auch da drin steckt, ist, es geht nicht mehr um unsere Fähigkeiten, es geht um unsere Verfügbarkeit. Und es geht um die Verfügbarkeit, das, was Gott tun will durch den Heiligen Geist in uns. Nicht so sehr das, was wir mitbringen, was wir in unserer eigenen Kraft tun könnten. Und das sieht man schön auch an der Geschichte von Philipp am Ende von Apostelgeschichte 8, der losgeht im Vertrauen, im Glauben, als der Heilige Geist ihn führt, geht an diese verlassene Straße, wo er vielleicht sagt, ja, was soll ich denn hier? Hier ist doch keiner. Und dann trifft er aber diesen Typ, diesen Eunuch, der die Schriftrolle von Jesaja liest und dann Fragen hat, und er ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um ihm die Antworten zu geben. Und dieser Typ wird am Ende, der legt den Grundstein in der Gemeinde in Afrika. Und das kann, so ein Moment im Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist kann mehr bewirken als hunderte Talente zusammengelegt. Die Frage ist, hören wir dem Heiligen Geist zu? So machen wir uns verfügbar. Der kommt in der Apostelgeschichte 59 Mal vor und 36 Male davon spricht er. Problem ist aber, wir erfahren nicht, wie er spricht. So, war das hörbar oder hat er an die Wand geschrieben oder was auch immer. Also leider erfahren wir nicht, wie er spricht, aber wir erfahren, dass er spricht. Und vielleicht ist es einfach durch sowas wie bei Nehemia, der gesagt hat, dass die Aufgabe, die er gespürt hat zu tun, hat er so ausgedrückt, Gott hat es mir aufs Herz gelegt, die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und bei mir persönlich, in meiner Geschichte war es eben auch so, ich habe seit meiner Kindheit, es fing halt an, man liest so die Indianergeschichten und erst ist es mehr so Spaß und Spiel, aber immer mehr habe ich gespürt, dass da eine Last auf meinem Herzen liegt und ich konnte das nicht richtig ausdrücken und begreifen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt mich auch mit meinem Lebensstil überhaupt nicht verfügbar gemacht für Gottes Reden. Und das hat so lange gebraucht, bis ich irgendwann mit 28 Jahren in England war, während meines Praktikums, und da das erste Mal gesagt habe, Herr, warum spüre ich diese Last für diese Menschen? Willst du mir da was sagen? Wenn ja, dann will ich verfügbar sein für dein Reden und dahin gehen, wo du mich sendest. Und vielleicht sind einige unter uns, die auch eine Last verspüren für eine Aufgabe, vielleicht eine Menschengruppe, einen Ort, ein Land. Und dann will ich dich einfach ermutigen, mach dich verfügbar. Schieb es nicht einfach weg und vor allem lass es nicht. Bei mir war es auch ein bisschen so der Gedanke, das ist doch lächerlich, das ist doch aus meiner Kindheit so ein, war doch nur Spiel so ungefähr. Aber schieb sowas nicht weg, sondern hör hin und mach dich verfügbar und bring das im Gebet zu Gott. Aber vielleicht denkst du auch, da ist schon irgendwie was, aber das passt gerade so gar nicht in mein Leben rein. Ich bin hier jetzt mitten im Studium oder ich bin gerade Mama geworden oder ich habe einen neuen Job angefangen und irgendwie das passt mir jetzt einfach nicht rein. Und da, ja, das klingt nach der nächsten Hürde, nämlich der mangelnden Dringlichkeit oder dem mangelnden Antrieb. Vielleicht hast du nicht das Gefühl, das jetzt direkt tun zu müssen und schiebst es dadurch immer wieder weg. Und die Überzeugung, die ich dazu habe, die uns helfen soll, diese Hürde zu überspringen, ist: Ich schulde anderen das Evangelium. In Apostelgeschichte 7, 59, da kriegen wir ein Fenster in Stephanus Seele und das zeigt uns, was er im Augenblick seines Todes gedacht hat. Als sie ihn gesteinigt haben, rief er: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und auch diese Worte kommen uns bekannt vor, ne? Die hat Jesus am Kreuz gesagt. Da sagte: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es scheint, dass der Stephanus in seinem Sterbemoment an die Worte gedacht hat, die Jesus am Kreuz gesprochen hat und an die Worte, die Jesus damals schon für ihn, Stephanus, gebetet hat. Und da kam so dieser Gedanke, so wer das Evangelium wirklich glaubt, der wird am Ende wie das Evangelium. Diese Erfahrung der Gnade, die Person erfahren hat, die führt automatisch zu einer Verpflichtung, davon auch weiter zu erzählen. Und der Paulus hat es ausgedrückt, als er davon von einer göttlichen Schuld gesprochen, wo er in Römer 1, Vers 14 den Römern erklärt, warum er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um zu ihnen zu kommen. Und diese Nachricht mit ihnen zu teilen, sagt er eben, er war den Griechen und den Heiden verpflichtet. Und dieses Wort verpflichtet spricht so von einer Schuld, wie eine finanzielle Schuld. Und was hat er denn für die schon gemacht? Er hat die noch nie getroffen. Was hat er schon für die getan, dass er ihnen irgendwas schuldig war? Gar nichts. Aber er hatte verstanden, dass er der Gnade nicht würdiger war, die er erfahren hat, als einer von diesen Menschen. Und du und ich, wir sind des Evangeliums nicht würdiger als irgendjemand anderes sonst. Und da draußen sind so viele verlorene Menschen und Gott liebt jeden von denen genauso wie dich und mich. Und er will, dass keiner von denen verloren geht. Und wenn wir keine Verpflichtung spüren, von der Gnade zu erzählen, dann müssen wir uns ehrlich fragen: Wo wären wir ohne Jesus? Wir wären verloren. Und auf dem Weg zur Hölle, so wie Millionen andere Menschen. Und Martin Luther King hat mal gesagt, es wäre egal, ob Jesus 100-mal oder 1000-mal am Kreuz gestorben wäre, wenn niemand davon erfährt. Und das Kreuz, sagt Paulus, ist wertlos, bis es gepredigt wurde, weil wem nützt es sonst? Und deswegen die Frage für uns: Zeigt die Dringlichkeit, mit der wir leben, was wir wirklich glauben? Nämlich, dass Menschen ohne die gute Nachricht für immer verloren sind? Oder verhalten wir uns so, als wäre das gar nicht wahr? Und das muss auch ich mich immer wieder fragen auf meiner Reise, weil immer die Gefahr besteht, wieder bequem zu werden und naja, es geht ja irgendwann in Amerika los, so. Und in der Zwischenzeit, ja, aber wie lebe ich auch mein Leben bis dahin? Und Und wir müssen uns wirklich fragen, haben wir mit der Wahrheit des Evangeliums gerungen? Haben wir wirklich verstanden, was das bedeutet? Nicht nur, oh, ich bin ja gerettet, ich bin auf der sicheren Seite und jetzt kann ich Jesus anbeten bis zum Ende meines Lebens und ein gemütliches Leben führen. Oder habe ich auch mal von der anderen Seite geguckt, was heißt es für die Menschen, die die Wahrheit noch nicht erkannt haben? Und wenn und dass diese Gnade ein Geschenk ist. Und Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Genauso sündig wie andere Menschen da draußen. Und er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld. Aber das ist ein Geschenk, was die Leute nur annehmen können, wenn sie davon gehört haben. Und wenn wir nicht den Antrieb haben, von der Gnade weiter zu erzählen, dann müssen wir uns ganz neu mit dem Evangelium beschäftigen. Ganz neu die Frage stellen, habe ich das wirklich verstanden? Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Und wie sehr er eben genauso auch andere liebt? Und die nächste Hürde, die dann vielleicht im Weg steht, ist der Preis. Vielleicht ist der Preis zu hoch. Du hast die Gnade verstanden und willst sie eigentlich auch weitererzählen, aber Gehorsam, das zu tun, hat immer seinen Preis. Aber für manche Menschen da draußen kann die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, wirklich einen hohen Preis haben. Es kann sie alles kosten, ihren Job, ihre Familie oder ihr Leben. Uns kostet es oft nur vielleicht unseren Ruf, unser Ansehen, dass die Leute denken, naja, die spinnt ja ein bisschen oder ist ein bisschen komisch. Aber die Frage ist, was ist uns am wichtigsten? Weil wenn der Moment kommt, dann müssen wir uns entscheiden, was uns am wichtigsten ist. Und ich glaube, Stephanus hatte da was verstanden. Seine Überzeugung war, Jesus ist jeden Preis wert. Als sie angefangen haben, Steine auf ihn zu schleudern, sagte er in Vers 56, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Interessant, dass Jesus hier steht, sagen viele Theologen. Das ist seltsam, weil er sonst immer sitzt. Ja, der hohe Priester, der zur Rechten Gottes sitzt. Und hier steht er. Und ich glaube, Jesus steht hier, um seinen Sohn nach Hause zu empfangen. Die Welt hat sich gegen Stephanus erhoben und sagt, du bist ein Narr, du bist ein Spinner und du bist ein Ketzer. Aber Jesus sagt, gut gemacht. Sie nennen dich ein Ketzer, ich nenne dich meinen Sohn. Und diese Vision gibt dem Stephanus Kraft, alles zu ertragen. Und wir lassen uns so leicht beeinflussen von den Dingen dieser Welt, ja, in einem gemütlichen Lebensstil, finanzielle Sicherheit, Zugang zu einem guten Gesundheitssystem, was wir anderswo vielleicht nicht hätten. Aber haben wir schon mal über das Ende unseres Lebens nachgedacht? Und wer da am Ende steht und uns empfangen will in den Himmel? Und dass der all unseren Gehorsam verdient, in jeden Preis? Weil ohne Jesus wären wir genauso geistlich tot und in Ewigkeit verloren. Und am Ende ist es aber er, der uns im Himmel willkommen heißt. Und alles andere, was wir zum Mittelpunkt in unserem Leben gemacht haben, wird verschwinden. Es gibt genau einen, der würdig ist. Und der Stephanus, der blickt auf und der sieht es. Und er sagt, ihr könnt mich beschimpfen und ihr könnt mir mein Leben nehmen mit diesen Steinen, aber ich wähle Jesus. Und ihr könnt mich aus eurer Gemeinschaft ausstoßen, aber ich wähle Jesus. Und wenn ich zwischen meinem gemütlichen Lebensstil oder meiner Sicherheit entscheiden muss und Gehorsam gegenüber Jesus, dann wähle ich Jesus. Weil Jesus ist jeden Preis wert. Und ich weiß jetzt nicht, was deine Rolle vielleicht in dem großen Auftrag ist, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Aber ich glaube, das sind vier gute Motivatoren, die unser Leben prägen sollten. Oder fünf gute. Die erste, jeder ist berufen. Wir müssen nicht länger auf die Extra-Einladung warten. Zweitens, es ist Gottes Absicht, mich zu gebrauchen. Keiner ist unwürdig. Ich bin gefüllt vom Heiligen Geist. Es geht nicht um meine Fähigkeiten, sondern um meine Verfügbarkeit. Und ich schulde anderen das Evangelium, weil ich nicht würdiger war als einer von ihnen. Und Jesus ist jeden Preis wert. Und nachdem du das so gehört hast, vielleicht nochmal der Gedanke zurück zu dem Bild vom Anfang. Wie groß ist die Entfernung für dich jetzt zu dem Thema Mission? Vielleicht, hoffentlich, es war mein Ziel, dass das ein bisschen schrumpft, die Entfernung. Beziehungsweise, dass vielleicht Hürden bewusst werden. Und ich will dich einfach ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen, was für Hürden dir im Weg stehen. Und ich muss das, wie gesagt, auch immer wieder tun, weil man ist ein Mensch, man wird wieder bequem. Und auch nochmal der Hinweis, Mission kann sehr vielfältig aussehen. Das heißt, da kann ja auch eine Angst dahinter stecken, oh mein Gott, vielleicht schickt er mich nach Syrien in den Krieg oder was weiß ich. Aber Mission kann sehr vielfältig aussehen. Nicht jeder ist berufen, ins Ausland zu gehen. Und auch nicht jeder muss ins Ausland. Aber es geht eben um die Herzenshaltung, die uns dazu bringt, unsere Zeit und Energie und materiellen Ressourcen dafür einzusetzen, dass andere mit der guten Nachricht erreicht werden. Und ihr habt hier ja auch so einiges am Laufen, so mit dem Ukraine-Café oder die Lobpreisabende, Hauskreise und so weiter, die ein Mittel sein können, andere Menschen zu erreichen. Und jeder von euch ist an seinem Platz, an einem Ort, wo jemand anderes vielleicht keinen Zugang hat. Du bist Student, bist an der Uni, hast Kontakt zu lauter anderen Studenten, die kann ich nie erreichen, weil ich da keinen Zugang habe. Ne? Und wie will Gott dich vielleicht in dieser Situation gebrauchen? Ein anderer Weg sind auch finanzielle Gaben. Und in dem Rahmen will ich einfach auch nochmal Danke sagen euch als Gemeinde, weil ihr habt mich auf meinem Weg bisher schon unterstützt regelmäßig mit einem Teil des Gemeindezehnten. Und das ist immer wieder ein Segen für mich, einfach zu erfahren, wie Gott mich versorgt. Ich bin eben, ich habe keinen festen Job, ich verdiene kein Einkommen. Das läuft alles über Leute, die sich da mit dem Thema eins machen. Und wie gesagt, es ist ein Riesensegen für mich, aber vielleicht hast du auch keine finanziellen Ressourcen und kannst nicht geben, aber das heißt nicht, dass du nichts tun kannst. Weil wichtiger als Geld noch, das gehört sowieso alles Gott, viel wichtiger ist das Gebet. Und dass du dich durch Gebet mit dieser Sache eins machst, weil dadurch kann auch Gott an deinem Herzen arbeiten. Und deswegen will ich euch ermutigen, fangt mit Beten an. Macht euch eins mit dieser Sache. Bleibt mit Menschen in Kontakt. Ich schreibe zum Beispiel auch eine Newsletter. Ihr dürft gerne dadurch miterfahren, was ich so mache oder wofür ihr beten könnt. Ich freue mich auch immer mal über eine persönliche Nachricht. Hey, wie geht's? Und will von euch auch hören. Hey, wie geht's euch? Was passiert zu Hause? Das ist auch immer, wenn man so weit weg ist, schön zu hören, was passiert zu Hause, was geht in den Menschen vor, dass man einander ermutigen kann, dass man miteinander unterwegs ist. Das ist hier keine Ein-Mann-Mission. Wir gehören alle zu einem größeren Ganzen. Und ja, was Gebet betrifft, da hat Jesus ganz speziell gesagt, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, sagt er in Lukas 10, 2, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und das würde ich gern, dass wir zusammen tun. Ja, ich weiß nicht, ob schon die Band wieder langsam kommen will. Ja, wenn dich das angesprochen hat, danke. Ja, ich möchte einfach einladen, das mitzubeten, auch mit dem Herzen, Herr, was soll mir das sagen? Was hat es mit mir zu tun? Ich will dich ermutigen, da dein Herz aufzumachen. Ja, ich will einfach zusammen beten. Danke, Vater, dass dir die Macht im Himmel und auf Erde gegeben ist. Ich danke dir, dass du unser Erretter bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, als wir noch Sünder waren, dass du den Weg frei gemacht hast für uns. Danke für deine Liebe und deine Gnade. Und wir danken dir, dass da auch noch so viele sind, die du genauso liebst. Und ich bete einfach, dass wir deine Gnade ganz neu verstehen dürfen. Wie sehr du auch die anderen liebst, dass du uns eine neue Dringlichkeit aufs Herz legst, auch die zu erreichen. Herr, fülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, der uns befähigt und bevollmächtigt, dein Zeugnis zu geben. Und hilf uns, mit Mut einfach auch diesen Fragen ins Gesicht zu schauen, die uns im Weg stehen, diese Hürden, da ehrlich mit uns selber zu sein. Und danke, Vater, dass du am Ruder sitzt, dass du die Welt in deiner Hand hältst. Zeig du uns, wo für uns ganz persönlich unser Platz in deinem großen Auftrag ist. Und danke, dass du auch uns versprochen hast, dass du mit uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und so können wir im Vertrauen unser Leben in deine Hände legen und sagen, mit dir, Jesus, wollen wir überall hingehen. Ja, sprich du zu uns, Herr Jesus. Amen.